Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn man die Bilder sieht, von verzweifelten Anwohnerinnen und Anwohnern, von erschöpften Einsatzkräften und von Rauchsäulen am Horizont, dann denken manche wohl schon wieder. In mehreren europäischen Ländern brennen auch in diesem Sommer Wälder. So sehr, dass es zum Teil nicht gelingt, die Flammen mit Wasser oder anderen Maßnahmen zu löschen oder zumindest zu kontrollieren. Solche Bilder gibt es aus Griechenland, aus Albanien und gerade vor allem aus Portugal und Spanien. In letzterem ist laut Berichten allein innerhalb von 24 Stunden eine Fläche so groß wie etwa 42.000 Fußballfeldern abgebrannt. Insgesamt dieses Jahr eine Fläche wie noch nie zuvor in Spanien. Und auch in anderen Ländern gibt es in diesem und hat es in den letzten Jahren verheerende Brände gegeben, die zu den schwersten jemals beobachteten gehören. Und darüber kann ich jetzt mit Johann Goldammer vom Global Fire Monitoring Center des Max-Planck-Instituts für Chemie sprechen. Guten Tag, Herr Goldammer.
Schönen guten Tag, Herr Hennig.
Herr Goldammer, Kanada, Kalifornien, Frankreich, Griechenland, Portugal, Spanien, man könnte die Liste noch verlängern. Warum sind Waldbrände oft nicht oder nicht mehr beherrschbar?
Ja, wir sehen eine Entwicklung weltweit, auch in anderen Kontinenten, wenn wir nach Asien und Afrika, Südamerika schauen, dass unsere Natur- und Kulturlandschaften zunehmend austrocknen. Nicht nur während der längeren und häufigeren Trockenzeiten, sondern auch als so eine Art kumulativer Effekt über Jahre hinweg, nicht? Dass die Standorte trockener werden, Grundwasserspiegel absinken, Feuchtgebiete trockener werden. Und das macht alle diese Landschaften anfälliger gegenüber Feuer.
Wenn wir jetzt mal auf die akute Brandbekämpfung schauen, wann kommt denn so eine Bekämpfung an ihre Grenzen? Wann ist letztendlich für den Menschen nicht mehr wirklich was auszurichten gegen die Flammen?
Werfen wir doch mal einen Blick nach Kalifornien, ein großer Bundesstaat in den USA, vergleichsweise von einer Größe mit anderen Ländern auf der Welt. Dieser Staat ist am höchsten gerüstet, was die Fähigkeiten der Beherrschung von Busch- und Waldbränden anbelangt. Und wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass selbst in diesem Land, in diesem Bundesstaat, die Feuerwehren nicht mehr fertig werden mit den Feuern, dass sie die Feuer nicht mehr löschen können. Und wenn man das dann überträgt auf andere Regionen der Welt, wo weniger Ressourcen da sind, dann lässt sich auch erklären, warum in den europäischen Ländern, in anderen Kontinenten diese Feuer wirklich kaum noch zu beherrschen sind.
Was muss denn jetzt dagegen unternommen werden? Sie haben gerade die Ressourcen angesprochen, vielleicht das mal als erster Punkt. Wenn wir auf die Ressourcen zur Brandbekämpfung schauen, kann man sich da anders vorbereiten?
Natürlich, wir müssen uns darauf vorbereiten, aber das Hauptaugenmerk muss eigentlich darauf gelegt werden, wie können wir unsere Landschaften umgestalten. Ich sprach eben von Natur- und Kulturlandschaften. Wir sind ja gerade hier in Europa in alten Kulturlandschaften, die über Jahrhunderte bzw. Jahrtausende hin bewirtschaftet worden sind, sehr intensiv in den letzten Hunderten von Jahren. Und diese intensive Bewirtschaftung, die hat sich geändert. Sie ist teilweise aufgegeben worden, dass viele Landschaften verwildern. Und jetzt setzt gleichzeitig dieser Effekt des Klimawandels an. Und hier müssen wir reinschauen, inwieweit wir wieder unsere Landschaften unter eine aktive Bewirtschaftung nehmen, dass die pflanzliche Biomasse, die ja nachwächst, ja, dass sie eben genutzt wird, sei es energetisch, sei es für Nahrungsmittelproduktion und eben nicht dem Feuer zur Verfügung steht. Und da gilt es eigentlich mal in alte traditionelle Verfahren zu schauen. Denken Sie nur beispielsweise, und viele Hörer kennen das ja auch aus ihren Besuchen in südeuropäischen Ländern, intensiv gepflegte Olivenhaine, wo ja das Brennmaterial, die Vegetation auf dem Boden immer wieder entfernt wird, damit die Oliven geerntet werden können. Die können dann nicht brennen, wenn sie intensiv bewirtschaftet werden. Oder die intensiv bewirtschafteten Weideflächen, wo eben das Weidevieh das wegfrisst sozusagen, das dann dem Feuer nicht mehr zur Verfügung steht. Und solche Methoden, es gibt viele andere mehr, die müssen wieder mal ins Augenmerk genommen werden.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Blick auf die Brandbekämpfung richten, jetzt gerade in Spanien sind ja auch zum Beispiel Einsatzkräfte aus Deutschland zur Hilfe gekommen. Ist das etwas, was in Zukunft auch notwendiger wird, eine internationale Koordination, Zusammenarbeit auf diesem Gebiet?
Da wird schon lange daran gearbeitet und vielleicht ist diese Solidarität innerhalb der EU-Mitgliedstaaten ein Ausdruck dafür, dass man daran arbeitet. Im gesamten internationalen Kontext vollzieht sich hier ein Prozess, der jetzt nicht unbedingt in den Medien sich widerspiegelt oder worüber berichtet wird. Und da gibt es mittlerweile Willenserklärungen und sogar Vereinbarungen auf internationaler Ebene, die genau dieses Thema jetzt auf den Bildschirm bringen. Und da sind wir vom Global Fire Monitoring Center mit beteiligt.
Und wenn wir jetzt noch mal kurz auch auf Folgen solcher Brände schauen zum Abschluss. Aus sozioökonomischer Sicht, welche Auswirkungen haben denn so verheerende Waldbrände, wie es jetzt zum Beispiel gerade in Spanien geschieht?
Jetzt kommen wir wieder zur Kombination von diesen sehr schweren Bränden, die wir sehen, und dem Klimawandel. Die Gefahr besteht, dass viele der Flächen, die heute bei solchen extremen Trockenereignissen von Feuer betroffen werden, sich tatsächlich nicht mehr in der gleichen Form regenerieren können. Und das bedeutet wiederum, dass die Böden teilweise freigelegt bleiben, dass beispielsweise auch weniger Kohlenstoff gespeichert werden kann. Das ist ja ein großes Thema. Und dass dann, und jetzt kommen wir zu den anderen extremen Wetterereignissen, Starkregen, Fluten, Bodenerosion, Schlammlawinen, dass dann eine Degradierung dieser Stadtorte stattfindet und dass wir dann unter dem Strich langfristig Verlust von allen möglichen Vegetationstypen, einschließlich Wäldern, haben werden.
Sagt Johann Goldammer vom Global Fire Monitoring Center. Herr Goldammer, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Thema Trockenheit, das ist auch eben im Interview schon angeklungen, und auch in Deutschland wird starke Trockenheit zunehmend ein Thema. Zwar sind diesen Sommer viele Wiesen noch üppig grün, die in den letzten Jahren im August schon eher gelb und braun waren, doch langfristig muss sich die Bundesrepublik darauf einstellen, dass Flüsse zum Teil austrocknen, Böden Feuchtigkeit verlieren und Wälder unter anhaltender Trockenheit leiden. Darauf weisen Fachleute immer wieder hin. Und angesichts dieser Entwicklungen hat die Bundesregierung 2023 eine nationale Wasserstrategie beschlossen. Oberstes Ziel davon, die gesicherte Wasserversorgung mit sauberem Wasser vor allem zu gewährleisten. Mehr als 2 Jahre nach dem Start dieser Strategie hat sich Dietrich Karl Meurer angeschaut, was bisher umgesetzt worden ist, damit die Wasserversorgung in Deutschland in Zukunft gesichert ist.
Gerade erst war Bundesumweltminister Carsten Schneider unterwegs in Sachen Wasser, Dürre und Hitze. In Berlin goss er Bäume, in Brandenburg besuchte er ein wiedervernässtes Moor. Wasser ist unsere Lebensgrundlage, sagt der SPD-Politiker. Sein Schutz besonders wichtig.
Wir waren ein wasserreiches Land in Deutschland. Es ändert sich durch den Klimawandel. Wir müssen mit Wasser sensibler und ressourcenschonender umgehen.
Mit der nationalen Wasserstrategie will die Bundesregierung sauberes und bezahlbares Wasser sichern. Für Menschen, Natur und Wirtschaft. Bis ins Jahr 2050 und darüber hinaus. 78 Maßnahmen sollen bis 2030 umgesetzt werden. Dazu zählen neue Wasserspeicher, eine bessere Überwachung des Grundwassers, wassersparende Bewässerung in der Landwirtschaft oder auch die Entsiegelung von Flächen, damit Regen wieder dort versickern kann, wo er fällt. Die Ampelregierung hat die Strategie beschlossen. Die neue schwarz-rote Koalition führt sie fort, bekräftigt der Umweltminister.
Wir tun gut daran in Deutschland, dass wir Kontinuität in den wesentlichen Fragen unserer Politikbereiche auch haben. Und natürlich halte ich daran fest, was vor 2 Jahren erarbeitet wurde. Und wir setzen das auch um.
Das geschieht Schritt für Schritt. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung steht, dass man sich auf besonders dringliche Maßnahmen konzentrieren will. Diese sollen vor dem Hintergrund des Klimawandels gemeinsam mit den Ländern weiterentwickelt werden. Umweltverbände wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland begrüßen die Strategie grundsätzlich. Ulrike Kalle vom BUND lobt.
Sie deckt sehr, sehr viele wichtige Ziele und Maßnahmen ab. Insofern ist es sehr gut, dass es sie gibt.
Gleichzeitig warnt die Umweltexpertin: Wer zu einseitig priorisiert, lässt Wichtiges liegen.
Da ist unsere Sorge ein bisschen, dass das zu stark jetzt beschnitten wird. Da müssen jetzt auch viele Maßnahmen gleichzeitig anlaufen. Und da muss man vielleicht noch mal einen Gang reinlegen.
Besonders beim Umgang mit gefährlichen Stoffen fordert sie, dass zum Beispiel auch die Wirtschaft einen Beitrag zum Schutz des Wassers leistet.
Es braucht auch Aktivitäten im Wirtschaftsministerium, zum Beispiel was die Ewigkeitschemikalien angeht. Die müssen beschränkt werden. Da müssen alle an einem Strang ziehen. Es reicht nicht, dass das Umweltministerium da aktiv ist, sondern da muss wirklich die ganze Bundesregierung.
Ob die Wasserstrategie tatsächlich wirkt, soll regelmäßig überprüft werden. Demnächst startet eine wissenschaftliche Studie. Für 2029 ist ein erster Bericht zum Stand der Umsetzung geplant. Aktuell wird ein Bewertungskonzept erarbeitet. Manuela Helmicke vom Umweltbundesamt erklärt:
Dafür werden Indikatoren entwickelt und abgeleitet, die dann dazu dienen sollen, dass wir einmal die Aktionen wirklich hinsichtlich ihrer Fortschritte überprüfen und bewerten können und auch letztendlich die Wirksamkeit der nationalen Wasserstrategie selbst anhand von diesen Indikatoren bewerten können.
Für Umweltminister Schneider bleibt die Richtung klar. Seine Botschaft:
Ich möchte, dass wir in Deutschland weiterhin genügend und sauberes Wasser haben, das ich so trinken kann.
An der Küste der Bretagne in Frankreich, da breitet sich auch in diesem Jahr die Grünalge rasant aus. Und wenn diese Pflanze verrottet, dann entstehen giftige Gase. Und das ist zum Beispiel für die Austernzucht an der bretonischen Küste ein Problem, denn die Austern sterben dadurch ab. Und auch für Menschen sind Grünalgen gefährlich. Es gibt mehrere Todesfälle, die mit der Pflanze in Verbindung gebracht werden. Und vor einigen Wochen hat ein französisches Gericht zum ersten Mal den Zusammenhang zwischen der Algenbelastung und dem Tod eines Mannes offiziell anerkannt. Und diese Entscheidung ist für die betroffene Bevölkerung an der Küste auch deswegen bedeutet, weil sie seit Jahren auf die Mitverantwortung des französischen Staates hinweist und politische Konsequenzen fordert. Wolfgang Landmesser hat sich zu diesem Thema in der Bretagne umgehört.
Unterwegs in der Bucht von Morlaix im Nordwesten der Bretagne. Das Boot der Austernfischerei Cadoré zieht eine große Metallegge aus dem Meer. Büschelweise hängen daran grüne Algen. Und unter den Algen versteckt kleine
Austern.
In dem Algensalat sind sie kaum zu sehen, sagt der Chef der Fischerei Jean-Jacques Cadoré. In den letzten Jahren haben sich die Algen in der Bucht stark vermehrt. Sie bedecken die am Meeresboden wachsenden Austern. Wenn die Fischer das grüne Gestrüpp nicht regelmäßig wegrechen, bedroht das ihre Ernte.
Jede Woche müssen wir mit der Egge drüber gehen. Früher musste das nur alle 3-4 Monate sein. Wenn wir die Algen nicht entfernen, überwuchern und ersticken sie die Austern. Die Austern werden schlecht und sterben ab.
An den Küsten der Bretagne sind die Algen ein alltägliches Problem, verursacht hauptsächlich durch die Landwirtschaft. Über die Flüsse werden die Rückstände der Düngemittel ins Meer gespült und begünstigen dort das Algenwachstum. Dazu kommt der Klimawandel. Fabrice Pernet, Forscher am Institut für Meeresbiologie IFREMER.
Die stärkere Sonneneinstrahlung, die höheren Temperaturen, die heftigeren Niederschläge ermöglichen es dieser Spezies, sich auf eine Art auszubreiten, die nicht sehr vorteilhaft ist. Der Klimawandel trägt heute dazu bei, dass sich die Algen rasch vermehren und auch dort wachsen, wo es sie früher nicht gab.
Im Labor des Instituts in Landes an der bretonischen Ostküste erforschen Fabrice Pernet und seine Kollegen die konkreten Folgen der Algenpest am lebendigen Objekt. In den Aquarien werden Austern und Algen zusammengehalten. Die Messungen zeigen, den Austern geht es deutlich schlechter, weil die Algen ihre Mikrobiologie durcheinander bringen.
Durch die Algen sterben die Austern zweimal so schnell. Wir haben festgestellt, dass die Algen die Mikroben, mit denen die Austern zusammenleben, destabilisieren. Das führt dazu, dass sich schädliche Viren vermehren können und die Sterblichkeit der Austern steigt.
Außerdem nehmen die Grünalgen den Austern buchstäblich den Sauerstoff zum Atmen. Von einem positiven Effekt könne also keine Rede sein, sagt der Meeresbiologe.
Donc il y a aucun effet bénéfique d'avoir des algues vertes avec des huîtres.
Ernte auf dem Boot von Jean-Jacques Cadoré. Mit Schleppnetzen werden die Austern vom Meeresboden gefischt, fallen in große grüne Plastikcontainer an Bord und werden dann der Größe nach sortiert. Klein, groß, mittel.
À chaque fois, on va retirer les huîtres, les petites, les grosses, etc., les moyennes.
Die Menge der Austern reicht noch dicke, um seinen Betrieb am Leben zu erhalten. Aber wegen der Algenpest ist die Austernfischerei vor der bretonischen Küste deutlich teurer geworden, sagt der Chef des Familienunternehmens.
Die Produktion ist zurückgegangen, weil wegen der Algen mehr Austern sterben. Gleichzeitig sind die Produktionskosten gestiegen. Arbeitskräfte auf den Booten, Treibstoff, der zusätzliche Zeiteinsatz. Voilà.
Eine schnelle Lösung für das Problem gibt es nicht. Aktuell werfen die Austernfischer die Algen, die sie vom Meeresboden gerecht haben, wieder zurück ins Wasser. Eigentlich völlig falsch, weil sich dadurch neue Setzlinge bilden und die Algen noch schneller wachsen. Dabei seien die Algen keineswegs wertlos, sagt Fabrice Pernet vom Meeresforschungsinstitut Ifremer.
Alors peut-être qu'on pourrait les valoriser.
Man könnte sie als organischen Grundstoff für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie verwenden oder zu Düngemittel verarbeiten. Denn das starke Algenwachstum ist ja die Folge des Düngens. Warum sie also nicht wieder auf die Felder ausbringen?
Zwischen Wissenschaft, Politik und Landwirtschaft gäbe es einen guten Austausch. Aber noch gibt es keinen konkreten Plan. Bis es soweit ist, sind die Austernfischer dem Algenwachstum hilflos ausgeliefert und werden noch bergeweise Grünalgen aus dem Meer holen müssen.
Der Support für Windows 10 läuft im Oktober aus. Wer danach weiterhin dieses Betriebssystem nutzt, bekommt keine kostenlosen Sicher-Updates mehr. Einige Laptops oder Computer haben aber nicht die notwendige Hardware, um auf Windows 11 abzudaten. Also denken viele, sie müssen sich ein neues Gerät anschaffen. Das muss aber nicht unbedingt sein. Man kann auch andere Betriebssysteme als Windows nutzen, Linux zum Beispiel. Und überhaupt, es gibt viele Alternativangebote zu den gängigen Anwendungen von zum Beispiel Microsoft. Unter anderem Open-Source-Software, die beispielsweise ähnliche Funktionen bieten wie das Office-Paket des US-amerikanischen Konzerns. Und Friederike Walchner-Serien, die gibt einen Überblick dazu.
Für viele Menschen steht Word synonym für die Textverarbeitung am PC, Excel für die Tabellenkalkulation oder PowerPoint für eine Präsentationssoftware. Aber nicht alle Menschen sind richtig glücklich mit den Microsoft-Produkten. Es kann verschiedene Gründe geben, warum man sich vielleicht nach anderen Optionen umsehen möchte, sagt Georg Dahm, journalistischer Leiter für Digitales und Technik bei der Stiftung Warentest.
Vielleicht hat man eine ältere Version noch von Microsoft Office, für die mittlerweile der Support eingestellt wird und wo man dann vor der Entscheidung steht, erneuere ich jetzt die Lizenz, kaufe ich das neu, ist mir das vielleicht zu teuer, schaue ich mich anderswo um. Dann gibt es ja diesen Trend, dass doch mehr und mehr Software eine starke Cloud-Komponente bekommt. Das ist vielleicht auch nicht jedem recht. Und dann gibt es, das bewerten wir nicht, aber das nehmen wir durchaus ja wahr, bei manchen Menschen durchaus eine Stimmung, die sagen, irgendwie habe ich keine Lust auf Software aus den USA. Ich schaue mich mal woanders um.
Aber wo beginnen? Georg Dahm rät, mit einer einfachen Internetsuche zu starten. Online finden sich zahlreiche Softwareangebote. Viele mit ganz ähnlichen Funktionen und Benutzeroberflächen wie die der Microsoft-Produkte. Im nächsten Schritt ist dann ein wenig Detektivarbeit gefragt.
Was ich empfehlen würde, ist, sich eine Reihe von Faktoren anzuschauen. Erstmal, was ist das eigentlich für ein Anbieter, der dahinter steht? Der erste Blick würde für mich immer gehen ins Impressum. Was steht da auf der Seite über die Firma? Welchen Hintergrund hat die? Nächste Frage wäre dann, was kostet mich das Ganze?
Gerade bei den Kosten gibt es einiges zu beachten. Viele Office-Angebote sind mittlerweile nur als Monats- oder Jahresabo erhältlich. Solange man zahlt, kann man sie nutzen. Einige Programme gibt es auch gegen einmalige Zahlung mit unbegrenzter Nutzung. Doch auch wenn die Lizenz selbst zeitlich unbegrenzt ist, gilt das nicht unbedingt für entsprechende Updates. Daher sollte auch geprüft werden, in welchem Umfang ein Programm Support besteht, ob und wann er abläuft und welche Kosten damit verbunden sind. Für die meisten Programme gibt es eine kostenlose Testphase oder eine Gratisversion mit reduziertem Funktionsumfang. Georg Dahm rät dazu, die Programme in diesem Rahmen auszuprobieren. Ein Aspekt ist dabei die Kompatibilität der Software mit anderen Programmen. Wer mit dem Alternativprogramm Microsoft-Produkte wie Word-Dokumente oder Excel-Tabellen öffnen und bearbeiten will, sollte testen, ob der Transfer funktioniert. Werden die Dokumente sauber importiert, richtig abgebildet und nach Bearbeitung mit der alternativen Software auch in Microsoft-Programmen wieder korrekt ausgegeben? Georg Dahm sagt, je nach persönlichem Bedarf, Sicherheitsbedürfnis und Kostenwünschen gibt es eine Vielzahl an Optionen. Einige Produkte tauchen dabei besonders häufig auf.
Ein Name, der einem immer begegnet, ist LibreOffice. Das kann man sich sowohl lokal auf seinem Rechner installieren, als eben auch als Cloud-Anwendung nutzen. Die andere Open-Source-Anwendung, der man viel begegnet, heißt OnlyOffice. Das Unternehmen ist zwar mittlerweile in Riga ansässig, ist aber mehrheitlich in russischem Eigentum und deswegen auch Sanktionen behaftet. Aber das Programm an sich ist Open-Source und wird auch in vielen Anwendungen integriert. Es gibt da Firmen, die zum Teil schon wirklich sehr, sehr lange auf dem Markt sind, auf ihren Heimatmärkten. Es gibt zum Beispiel aus Südkorea Polaris Office. Wesentlich in Indien ansässig ist Soho. Es gibt WPS Office, die kommen aus China. Und es gibt auch einen deutschen Anbieter, Softmaker. Softmaker Office, auch ein Office-Paket mit einer sehr langen Tradition.
Fazit ist, es kann sich lohnen, die Zeit zu investieren und je nach individuellen Präferenzen Alternativen zu testen. An Optionen mangelt es nicht.
Und wenn Sie noch mehr über diese Optionen wissen wollen, also welche Alternativen es zu gängigen PC-Anwendungen, Messenger-Diensten, E-Mail-Providern oder anderen digitalen Anwendungen gibt, dann empfehle ich Ihnen morgen unsere Sendung Marktplatz ab 10.08 Uhr hier im Programm. Dann spricht mein Kollege Manfred mit mehreren Gästen und auch mit Hörerinnen und Hörern über das Thema.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Und in dem erklärt Werner Nording jetzt, wie man mit Energiemanagementsystemen den Stromverbrauch zu Hause optimieren kann.
Viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die eine Photovoltaikanlage haben, sind zufrieden, wenn der Strom dahin fließt, wo er im Haushalt gebraucht wird. Wer tiefer in die Technik einsteigen will, kann sich ein sogenanntes Energiemanagementsystem, kurz EMS, zulegen. Die kleinsten Geräte sind so groß wie eine Zigarettenschachtel. Mit dem EMS kann man steuern, in welcher Reihenfolge man den eigenerzeugten Strom für seine Haushaltsgeräte nutzen will, bevor der Strom ins Netz abgegeben wird. So kann man seine Sonnenenergie optimal einsetzen, sagt der Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW, Thomas Zwingmann.
Und dementsprechend regelt dann das Managementsystem, ob der Strom gespeichert wird, ob er ins Netz geht oder ob er bei speziellen Verbraucherinnen, zum Beispiel der Wallbox, eingesetzt wird.
Jede Verbraucherin und jeder Verbraucher kann selbst entscheiden, welche Stromfresser als erste in seinem Haushalt versorgt werden sollen. Ist das E-Auto mit dem Strom vom eigenen Dach ausreichend geladen, leitet das System ihn zum Beispiel an die Waschmaschine oder den Trockner weiter, wenn man die als zweite oder dritte Priorität programmiert hat. Das System registriert automatisch, wann genügend Solarstrom vorhanden ist, um die Haushaltsgeräte zu versorgen. Auch Wetterdaten aus dem Internet werden dafür genutzt.
Gerade wenn es jetzt darum geht, dass das E-Auto zu einer bestimmten Zeit vollgeladen sein soll, dann kann ich halt über die Wetterdaten prognostizieren, wann wird diese Strommenge vorhanden sein und wann muss dann entsprechend der Ladevorgang starten.
Den größten Nutzen entfaltet das System mit einem Batteriespeicher. So kann man seine Verbrauchsgeräte auch dann mit eigenem Strom versorgen, wenn die Sonne gerade nicht scheint. Das EMS lässt sich entsprechend programmieren.
Diese ganzen Dinge, ist genügend Strom da? Wenn genügend Strom da ist, welches Gerät soll als erstes mit Strom versorgt werden? Da mache ich mir einmal Gedanken und stecke meine Gedanken, bildlich gesprochen, in dieses Energiemanagementsystem. Und dann führt dieses Energiemanagementsystem meine Gedanken immer zu der entsprechenden Zeit aus.
Das System gibt es im Fachhandel oder im Internet. Die Kosten fangen bei 1.000 Euro an. Auf Antrag fördert der Staat das Gerät mit 15%. Ein Installateur schließt es entweder analog im Sicherungskasten an oder stellt über das WLAN den Kontakt zu den Verbrauchsgeräten her. Vom Installateur bekommt man auch eine Einweisung, wie man das EMS bedient. Eine Fernbedienung ist auf jeden Fall möglich.
Das geht vom Handy aus, das geht über den PC, das geht vom Tablet oder anderen mobilen Endgeräten.
Neue smarte Haushaltsgeräte muss man für das EMS nicht eigens anschaffen. Man kann zum Beispiel seine Wasch- und Spülmaschine über eine Steckdose nutzen, die für EMS ansteuerbar sein muss. Eine weitere Möglichkeit, EMS ganz unabhängig von PV-Anlagen einzusetzen, sind die sogenannten dynamischen Stromtarife.
Dann könnte ich mir zum Beispiel so einen Speicher dafür zulegen, um zu Zeiten, wo der Strom sehr preiswert ist, ihn zu speichern und dann zu Zeiten, wo er sehr teuer ist, dann verbrauchen.
Denn das EMS steuert den Batteriespeicher dann so, dass nur Netzstrom geladen wird, wenn er besonders billig ist.
Und das war Umwelt und Verbraucher für heute. Hier geht's jetzt weiter mit den Informationen am Mittag. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören.